Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel des Prevent-Podcasts. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der dritten Staffel haben wir ein ganz buntes Programm für Sie vorbereitet. Einerseits geht es auf Studienseite weiter. Wie geht die Prevent-Studie weiter? Es sind Studienbeteiligte zu Gast und aber auch Betroffene, die zu Wort kommen und über ihr selbstbestimmtes Leben mit Beatmung sprechen. Und heute freue ich mich, dass Herr Dr. Armin Schneider und Herr Dr. Andreas Junginger bei uns sind. Sie sind einmal aus dem Weaning-Zentrum bei uns in Prevent und eine teilnehmende Kooperationsklinik. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Ziel von Prevent ist es ja, die Versorgung von invasiv beatmeten Personen zu verbessern. Und eine Basis der Studienmaßnahmen stellt ja dar, dass eben Weaning-Zentren, die spezialisiert sind auf die Versorgung von Beatmeten bzw. auf das Weaning, eng mit Kliniken zusammenarbeiten, die eben nicht speziell für das Weaning ausgebildet sind. Herr Dr. Schneider, wenn sich Sie zuerst vorstellen darf, Sie waren ehemaliger Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin in den Fachkliniken Wangen. Herr Junginger, Sie sind Oberarzt am Alb-Donau-Klinikum in Ehingen. Bevor wir jetzt thematisch in die Zusammenarbeit Ihrer beiden Kliniken einsteigen, würde ich Sie, Herr Schneider, noch mal bitten, die Basis der Zusammenarbeit, die Weaning Boards und Weaning Konsile, kurz zu erklären, wie die überhaupt ablaufen, dass wir thematisch einmal kurz einsteigen können.
Also in der Regel verläuft es so, dass die Kooperationskliniken Patienten screenen und nach dem Screening diese Patienten ein Prognosemodell durchlaufen. Wenn das Ergebnis dieses Modells ergibt, dass es sich um einen Hochrisikopatienten handelt, dann werden die Stammdaten bei uns angemeldet mittels dieser elektronischen Vordrucke. Wir nehmen dann in der Regel telefonisch Kontakt auf mit der Kooperationsklinik, vereinbaren ein Weaning Board, das wir mittlerweile auch meistens telefonisch abhalten, und machen dann im Anschluss auch einen Termin aus für ein Weaning Konsil. Das heißt, wir fahren hin, schauen uns den Patienten an, setzen uns zusammen, besprechen diesen Patienten, und im besten Fall können wir der Klinik helfen, im weiteren Weaning-Prozess eine Unterstützung zu leisten.
Und bevor wir auf eben diese Zusammenarbeit, die Sie gerade beschrieben haben, zu sprechen kommen, Herr Dr. Junginger, es interessiert mich zu Beginn, wie kamen Sie denn dazu, mit Ihrer Station, mit Ihrer Klinik bei Prevent mitzumachen?
Gut, wir sind von der Prevent Studiengruppe angeschrieben worden, und für uns war das natürlich unglaublich interessant. Wir konnten natürlich diese Expertise des Weaning-Zentrums natürlich zu uns in die Klinik holen, und für uns war vor allem dann auch ein Lerngedanke eigentlich die Hauptmotivation. Plötzlich eigentlich diese Alltagsprobleme, die gibt es ja immer bei diesen Patienten, und plötzlich dann mit den Experten zusammenzuarbeiten in unserer Klinik am Patientenbett, ich glaube, das ist einmalig, und das war für uns eigentlich klar, dass wir das auch sofort wahrnehmen möchten, diese Möglichkeit.
Wie sind Sie denn in der Klinik vorher, vor der Teilnahme an Prevent, mit dem Weaning umgegangen?
Ja, wir haben natürlich auch Weaning-Protokolle bei uns auf der Intensivstation, die wir eigentlich auch standardmäßig einmal pro Tag, also mindestens einmal pro Tag anwenden. Und es war aber häufig so, dass diese Patienten ohnehin relativ frühzeitig dann auch in der Lungenfachklinik Wangen meistens auch angemeldet worden sind, auch in der Vergangenheit schon. Also diese Kooperation besteht, glaube ich, schon seit längerem.
Gab es auch Kontakt zu weiteren Spezialistinnen oder?
Außerhalb der Klinik?
Ja.
Nein, hatten wir so nicht.
Herr Schneider, können Sie uns beschreiben, wie die Zusammenarbeit mit der Kooperationsklinik aussieht genau?
Vor Prevent oder jetzt im Rahmen von Prevent?
Gerne beides.
Gerne beides. Na gut. Wir haben natürlich als zertifiziertes Weaning-Zentrum eine standardisierte Anmeldung. Die kann man aus dem Internet runterladen. Da sind die Kontaktdaten drauf. Das ist ein einseitiges Blatt, das wurde ausgefüllt. Dann wird es in der Regel aufs Fax gelegt, ist bei uns gelandet. So, dann war es zunächst mal auf dem Schreibtisch, auf einem Berg von mehreren Anmeldungen. Und je nachdem, wie wir Platz hatten, haben wir dann die Anmeldungen durchgeguckt, die Kliniken abtelefoniert und dann einen Patienten übernommen. Vorher hat man kurz telefonisch sich besprochen und da kam der Patient zu uns. Die Kollegen waren meistens nur vom Telefon als Namen bekannt, also relativ anonym. Und das hat sich ja jetzt mit Prevent extrem geändert. Wir fahren hin, wir lernen uns kennen, wir reden miteinander, wir führen kollegiale Gespräche. Und bisher habe ich das als sehr angenehm und sehr wertvoll empfunden. Der Kollege aus der Kooperationsklinik stellt uns den Patienten vor. Wir gucken uns das gemeinsam an. Und wie gesagt, wenn wir Ideen haben, wie man den Meeting-Prozess voranbringen kann, dann tun wir das natürlich kund. Und wenn es dann eine schwierige Geschichte ist bei bestimmten Patienten, dann übernehmen wir diesen auch zu uns ins Weaning-Zentrum und betreuen ihn dann dort weiter.
Wie würden Sie denn den Aufwand beschreiben? Wie hoch oder niedrig ist der Aufwand, der jetzt auf Sie zukam?
Also ich glaube, die Kooperationskliniken haben den größeren Aufwand. Die Weaning-Boards, sei es jetzt telefonisch oder über Videokonferenz, das ist kein großer Aufwand, da setzt man sich zusammen, macht einen Termin aus, 20 Minuten, 25, manchmal 30 Minuten, dann hat man das meiste besprochen. Aufwendig für uns sind natürlich die Konsile, weil dann muss ich mich ins Auto setzen, hinfahren. Nach Ehingen brauche ich 1,5 Stunden, noch der weitere Außenposten wäre dann noch Blaubeuren, da brauche ich noch ein Stück länger. Das ist für mich so der Punkt, wo ich denke, ob das in Zukunft auch machbar sein wird, bin ich mir noch nicht im Klaren darüber.
Ja, vielleicht können Sie uns kurz beschreiben, wie der Alltag in der Studie aussieht bei Ihnen.
Bei uns ist es generell so, wir haben das, glaube ich, jetzt so im Team innerhalb der Ärzteschaft schon auch verinnerlicht, dass es diese Studie gibt. Und wir sind da alle so, haben so diese Alerts, sobald der Patient eben seine 96 Stunden voll hat, werden wir schon relativ schnell versuchen, diese Patienten zu screenen. Wir machen es tatsächlich so, weil der Aufwand ist relativ hoch, dass wir uns vor uns vorab einfach noch überlegen, macht es Sinn, diesen Patienten einzuschleusen oder nicht, weil eben der Dokumentationsaufwand doch auch nicht ganz unerheblich ist. Und wenn es für uns also sinnvoll ist, dann wird der Patient gescreent. Das heißt, wir werden dann meistens auch Vorabgespräche schon mit den Angehörigen führen und geben das Infomaterial dann mit und werden dann im Laufe in der Regel so am Ende der ersten Behandlungswoche dann auch mit den Patienten, mit den Angehörigen oder dem Betreuer dann das Aufklärungsgespräch führen. Das ist bei uns so eigentlich regelhaft und ich glaube, dass wir dadurch die meisten Patienten tatsächlich zumindest auch mit der Präventstudie bedacht haben können.
Sie haben jetzt ja vorher auch schon miteinander gearbeitet, Sie kannten sich, aber gab es trotzdem irgendwie eine Zeit, wo Sie sich erstmal eingrooven mussten, jetzt im Rahmen der Studienmaßnahmen, Herr Schneider?
Wir haben die Klinik jetzt mal so angeschrieben, begleitet von einigen Telefonaten nach dem Motto, habt ihr Interesse an der Studie mitzuwirken? Und dann kam irgendwann natürlich der spannende Moment, wo wir hingefahren sind, man sich persönlich kennengelernt hat und auch mal die ersten Gespräche geführt hat. Ich kann aber nur sagen, das war eigentlich in allen Kliniken, wo ich bisher war, war das eine sehr positive, sehr angenehme Stimmung. Und so kam man dann auch rein. Und jetzt ist es eigentlich hinfahren, ja, hallo, gucken wir uns den Patienten an. Das ist fast schon eine ganz normale Situation. Ja.
Welche Aspekte der Zusammenarbeit, welche Schnittstellen würden Sie denn als besonders wichtig erachten?
Also im Zweifelsfall ist es ja immer gut, man sieht den Patienten. Ob sich das in Zukunft durch Videoaufnahmen ersetzen lässt. Wie gesagt, ich bin mir über die Bedeutung der Konzile für die Zukunft noch nicht ganz im Klaren. Aber den Patienten akut oder aktuell dort zu sehen, wo er liegt, das ist nach wie vor wichtig. Der klinische Eindruck ist oft entscheidend. Ja. Das ist, denke ich, schon eine wichtige Schnittstelle. Und auch gemeinsam mit dem Kollegen am Bett zu stehen oder vor der Kurve zu stehen und das Ganze nochmal systematisch durchzugehen. Ja.
Also das sehe ich auch schon. Also die Arbeit am Patientenbett ist also ein riesengroßer Benefit dieser Studie. Manchmal ist es so, man ist betriebsblind und es gibt bestimmte Probleme. Es ist ja nicht nur die Beatmung als solche, es ist Sedierungsmanagement, es ist Sekretmanagement. Und einfach auch hier nochmal mit den Kollegen dann zu sprechen, das nochmal am Patientenbett durchzugehen und vielleicht dann auch nochmal geeignete Maßnahmen am Patientenbett zu besprechen, ist für uns letztendlich von enormen Wert und glaube ich auch der Hauptbenefit für uns von der Studie selbst.
Wie empfinden Sie so die Stimmung in den wenigen Konseilen?
Die Stimmung, das ist ein sehr freundlicher, kollegialer Umgangston und ich glaube, es trifft auch generell auf sehr hohe Wertschätzungen auf beiden Seiten.
Also ich glaube, was Herr Jung hier gerade gesagt hat, ist ganz entscheidend. In so einer akuten Intensivstation ist man natürlich bemüht, den Patienten erstmal über diese akute Phase hinwegzubringen, dann kommt man an einen Punkt, der ist beatmet, der ist möglicherweise noch sediert. Ja, wie soll es jetzt weitergehen? Wo liegt das Problem? Und diesbezüglich haben wir in den Wiening-Zentren nochmal einen anderen Blickpunkt auf den Patienten. Wir denken dann in anderen Kategorien. Ja, was macht seine Atemmuskulatur? Was macht die Atempumpe? Wie stark ist die durch die längere Beatmung dekonditioniert, also aus dem Training? Und was müssen wir tun, um hier das, was die Atempumpe bringen sollte und was sie noch nicht kann, wieder ins Lot zu bringen? Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz entscheidender Punkt im Weaning-Prozess.
Gibt es irgendwie eine Patientengeschichte, die Ihnen besonders im Kopf geblieben ist, die Sie erlebt haben jetzt in Prevent?
Ja, also mir ist ein Patient eigentlich sehr gut in Erinnerung. Das ist ein Patient, der zu uns gekommen ist mit einem schweren septischen Schock, Multiorganversagen, ist 3 Wochen bei uns auf der Intensivstation gewesen. Und wir waren erstmal ganz froh, dass dieser Patient die Akuterkrankung, die Akutphase tatsächlich überlebt hat. Und der Patient ist aber 3 Wochen lang trotz fehlender Sedierung bewusstlos geblieben. Und das ist natürlich gerade für ein Team, die jeden Tag in ein Patientenzimmer gehen, natürlich was, womit sehr große Sorge verbunden ist. Wo geht es hin? Was passiert mit diesem Patient? Und da waren diese Weaning-Konzile für uns unglaublich wichtig. Es kommt jemand, der ist von außen, der bringt einen neuen Input mit. Die Kollegen fangen ja dort erstmal wieder zu einem Zeitpunkt Null an. Und dann auch die Gespräche, die Erfahrungen, die mitgebracht haben von diesen Patienten, hat, glaube ich, auch das Team und uns Ärzte dann einfach auch bekräftigt, diese Therapie weiterzuführen. Und im Rahmen der Videokonferenz war es schön, es waren dann 2 Monate später, ist ein Video gedreht worden für die Studie von diesem Patienten, wie er sich bei allen bedankt hat. Und das war für uns also wirklich auch ein schöner Moment, weil wir hier einfach direkte Rückmeldung auch mal bekommen haben. Also was haben wir gemacht und was wurde mit dem Patienten? Und ich glaube, das hat allen gut getan, mir und vor allem auch dem ganzen Team.
Gibt es bei Ihnen auch eine Geschichte, die Ihnen besonders im Kopf geblieben?
Natürlich auch dieser Patient, den haben wir dann übernommen, haben ihn geweent. Irgendwann ist er dann auch mal wach geworden. Diese alten Patienten brauchen zum Teil sehr lange, bis sie ihre Analgosedierung, sage ich mal, verdaut haben. Und was natürlich in einem Weaning-Zentrum auch zu leisten ist und vor allem, denke ich, in einer normalen Klinik nicht so präsent ist, ist die Intensität der Physiotherapie. Ja, das heißt, wir haben den intensivst mobilisiert, haben ihn dann später, nachdem die Beatmung zu Ende war, da war die Geschichte ja noch nicht fertig für den Patienten, haben wir ihn in die Neurologie, früh Reha Phase B verlegt. Dort wurde er nochmal intensivst von den verschiedenen Funktionen betreut, logopädisch, physiotherapeutisch. Und am Schluss konnte man mit ihm dieses Filmchen drehen am Bett, wo er sozusagen auch seine ganze Erkrankung nochmal Revue passieren lässt und glücklich ist, dass er jetzt zwischen seiner Frau und seiner Tochter wieder lebendig an der Bettkante sitzt und eigentlich auch Herr seiner Sinne wieder war.
Schön auch, wenn sie das dann auch erreicht und sie auch sehen, was, was es auch werden kann. Hat sich denn irgendwas an der Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams aufgrund der Zusammenarbeit jetzt konkret mit Herrn Dr. Schneider und seinem Team verändert im Bezug auf das Weaning?
Ja, also die Zusammenarbeit, die Inhalte sind, glaube ich, anders. Und wie Herr Schneider das schon gesagt haben, also ich glaube, man geht zum einen noch mal anders hin. Man versucht ja diese Kategorien, die werden ja auch noch mal systematisch durchgesprochen. Was ist die Kapazität des Patienten? Was kann der Patient? Wie trainiert man den Patient? Und eben dann auch die anderen Aspekte, die häufig dann auch vernachlässigt worden sind. Das heißt, welche Möglichkeiten haben wir noch zur weiteren physiotherapeutischen Beübung, Sekretmanagement und so weiter. Ich glaube schon, dass sich das verändert hat. Und dass es wir, glaube ich, die Patienten dadurch auch besser vorbereiten können schon für das Weaning-Zentrum. Das heißt, die Arbeit beginnt einfach schon früher und ich glaube, der Übergang ist dann auch nicht ganz so hart von diesem akut-intensivmedizinischen Setting in dieses Weaning-Setting, wie wir es dann haben. Und ich glaube schon, dass wir auch als Team sehr davon profitiert haben und dann auch mittlerweile diesen Punkt, wann kommt man denn überhaupt in diese Situation, wo man dran denkt, wie funktioniert es? Ich glaube, man kommt da früher dran hin. Man hat diesen wenigen Gedanke einfach schon früher.
Und das war ja auch ein Ziel eben, dass man genau diese Patienten, die ein Risiko haben für eine Langzeitbeatmung, frühzeitig auffängt.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil je länger man einen Patienten beatmet, umso stärker wird seine Atempumpe dekonditioniert. Und umso mehr muss man hinterher wieder daran arbeiten, dass diese Atempumpe, die Atemmuskulatur wieder eine ausreichende Kapazität entwickelt.
Zum Abschluss, die Studie geht zwar ja noch ein bisschen, aber trotzdem an Sie die Frage, würden Sie die Zusammenarbeit mit dem Weaning-Zentrum auch nach der Studie so beibehalten oder würden Sie irgendwas verändern?
Ja, also zwischenzeitlich kann man das sagen. Wir haben auch, weil die Zusammenarbeit gut funktioniert, aber auch einen Kooperationsvertrag mit der Lungenfachklinik Wangen geschlossen. Das heißt, das ist sicherlich ein positiver Aspekt. Wir werden es, so wie Herr Schneider es sicherlich auch schon sagt, in dieser Art und Weise, dass diese Besuche am Patientenbett erfolgen, wahrscheinlich nicht aufrechterhalten können, weil der Aufwand schon enorm ist. Aber auch wir machen uns Gedanken, ob es möglicherweise auch über Videokonferenzen möglich ist, einfach diese Input, die man aus diesen wenigen Boards hat, dort auch frühzeitig zu uns zu haben und über die Studie hinaus auch dieses Thema so verfolgen können.
Auch die Frage an Sie, Herr Dr. Schneider. Können Sie sich vorstellen, auch nach der Studie noch Konsile durchzuführen?
Ich glaube, das ist, also ich bin ja in der glücklichen Lage, jetzt praktisch nur noch für diese Studie da sein zu können. Es beschäftigt mich, das ist mir ein großes Anliegen, die Inhalte dieser Studie auch in die Kooperationskliniken zu tragen. Und ich mache es gern, ich komme mir so ein bisschen vor wie der Außendienstmitarbeiter der Abteilung. Aber es muss ja auch finanziert werden. Es muss ja dann auch die Stelle, die dafür da ist, muss ja irgendwo bezahlt werden. Und wenn man das natürlich als Modell, als vollwertiges oder als werthaltiges Modell erkennt und sagt, dafür sind wir bereit, auch von Kassenseite etwas mehr zu bezahlen, weil wir wissen, dass damit so und so viele außerklinische Beatmungen verhindert werden, die ja auch einen Haufen Geld kosten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man das auch noch eine längere Zeit macht, sofern man jemand hat, der das auch gerne macht. Das ist dann vielleicht das nächste Problem.
Und zum Thema Finanzierung haben wir auch noch die gesundheitsökonomische Evaluation nebenher laufen. Bin gespannt, was da für Ergebnisse dann auch rauskommen.
Also Sie können davon ausgehen, dass jeder Patient, den Sie davor bewahren, in einer außerklinischen Situation invasiv beatmet werden zu müssen, dass das Hunderttausende von Euro jedes Jahr einspart.
Gibt es denn sonst noch Aspekte, die sich jetzt durch die Studienteilnahme verändert haben bei Ihnen beiden? Vielleicht Herr Dr. Jung ja zuerst.
Ja, ich habe es ja schon vorher angedeutet. Es ist gar nicht so sehr oder nur die Beatmung als solche, sondern es ist eben die Gesamtbetrachtung des Patienten. Also gerade beim Herrn Schneider natürlich mit dem Delir, was ihn immer sehr am Herzen liegt, was auch ein großes Problem natürlich der Intensivmedizin ist, nicht nur im Erkennen, sondern natürlich auch in der Behandlung. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo wir uns auch weiterentwickelt haben und einfach dann auch sensibler geworden sind für dieses Thema.
Dr. Schneider, möchten Sie da direkt anknüpfen an das Thema Delir?
Es handelt sich ja meistens um ältere Patienten. Das heißt, die sind oft über 65 Jahre alt. Damit haben sie für ein Delir eine hohe Sensibilität. Und dann kommt eine starke Noxe, die invasive Beatmung dazu. Und insofern ist es fast die Ausnahme, dass einer von diesen Patienten kein Delir hat. Das muss man, denke ich, früh erkennen und behandeln, damit man im Weaning-Prozess vorankommt. Man kann nicht warten, bis das Delir vorbei ist. Und alles, was man Gutes für das Weaning tut, ist auch gut gegen das Delir. Das ist so die zentrale Botschaft, die ich immer gern in den anderen Kollegen vermitteln möchte. Fangt an, bewegt ihn, kommuniziert mit dem Patienten, trainiert ihn in seiner kognitiven Funktion, seinen Leistungen. Aber das sind Begleitmaßnahmen, die einfach dazugehören, genauso wie ein Sekretmanagement oder im weiteren Verlauf dann eine logopädische Beübung. Was vielleicht noch als positiver Nebeneffekt zu erwähnen wäre, ist, dass wir gesehen haben, wir können nicht nur mit den Kollegen uns austauschen, wir haben ja auch Atmungstherapeuten im Team, die gehen jetzt raus in die Kliniken, versuchen die Pflege zu schulen, zu sensibilisieren für die Probleme, dort wo ein Atmungstherapeut vorhanden ist, natürlich auch mit dem. Und ich glaube, dann kann man die ganze Geschichte auch nochmal auf eine breitere Basis stellen. Aber das ist halt alles zeitintensive Arbeit und ich hoffe auch, dass wir die Studie noch ein bisschen länger betreiben können, weil 2 Jahre Intervention sind für so eine komplexe Aufgabe vermutlich zu wenig.
Da sprechen wir auch in einer der nächsten Folgen noch darüber, dass sich einfach in der Versorgung da ganz viel verändert, es eine Art Paradigmenwechsel auch geben muss und das dauert natürlich auch einfach eine gewisse Zeit lang. Herr Dr. Schneider, Herr Dr. Junginger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie uns Einblicke in Ihren Alltag mit der Studiendurchführung, mit dem Weaning gegeben haben und Ihre Zusammenarbeit uns daran haben teilhaben lassen. Herzlichen Dank.
Gerne.
Und in der nächsten Folge spreche ich wieder mit Vertretern aus einem Weaning-Zentrum und einer Kooperationsklinik aus der Prevent-Studie. Und wir schauen die Zusammenarbeit auf eine andere Ebene an, wie man sie durch Qualitätszirkel und Fortbildungen fördern kann. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten.
Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.